wollen uns heute eben in Kapitel 22 die Rede von Paulus zu dem Volk in Jerusalem anschauen. Und ich möchte die Predigt überschreiben mit dem Titel »Die Begegnung mit Jesus verändert alles«. Ich lade euch ein, dass ihr schon mal die Bibeln aufschlagt und dass wir Kapitel 22 miteinander lesen. Und bevor wir lesen, wollen wir uns nochmal kurz den Kontext in Erinnerung rufen. Paulus befindet sich nach seiner Rückkehr von seiner dritten und letzten Missionsreise in Jerusalem. Ihm wurde bereits auf dem Weg seiner Rückreise vorhergesagt, dass er in Jerusalem verhaftet werden wird. Manche Geschwister versuchen ihn deswegen auch davon abzuhalten, nicht nach Jerusalem zu reisen, aber Paulus hat gewusst, das ist der Wille Gottes. Und Paulus war nicht nur bereit, sich binden zu lassen, sondern auch für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Im Tempel angekommen entsteht ein großer Aufruhr. Paulus wird vorgeworfen, er lehrt gegen das Volk, gegen das Gesetz, gegen den Tempel. Er hätte den Tempel entweiht, indem er einen Heiden mit ins Heiligtum genommen hat. Und die versammelte jüdische Menge war fest entschlossen, Paulus zu töten. Der römische Befehlshaber Claudius Lysias wurde natürlich aufmerksam auf diesen Aufruhr und nimmt seine Soldaten und Hauptleute und geht zu Paulus und verhaftet ihn. Und die Menschenmenge war derart gewaltbereit, dass sie selbst die Soldaten Paulus auf Händen tragen mussten, um ihn zu schützen vor der Menge. Und trotz dieser Entschlossenheit der Menschenmenge, Paulus zu töten, bittet Paulus den Lysias. Er bittet, lass mich noch einmal zu der Menge sprechen. Und er stellt sich auf die Stufen der Kaserne, gibt dem jüdischen Volk ein Handzeichen, wie auch immer das ausgesehen hat, auf dieses Handzeichen hin wird die ganze Menge mucksmäuschenstill. Und ich möchte uns einladen, an dem Punkt selbst auch kurz innezuhalten. Und für mich ist es echt schön, wie wir da an Paulus die Liebe von unserem Herrn Jesus sehen können. Wir können die Hingabe von unserem Herrn Jesus sehen, der sich hingegeben hat für uns, der bereit war, für uns ans Kreuz zu gehen. Und auch Paulus war bereit, bis ans Äußerste zu gehen und noch einmal eine Rede vor dem Volk zu halten, die ihm vielleicht das Leben kostet. So wie die Meute vor ihm gestanden ist und bereit war, ihn zu töten, hat er nicht gewusst, wie das ausgehen wird. Es ist das mächtige Wirken des Heiligen Geistes in Paulus, das ihn über Jahre zu einem Werkzeug Gottes gemacht hat. Und Jesus hat ihm schon bei seiner Berufung gesagt, dass er viel leiden wird müssen, um seines Namens willen. Und wer zu Jesus steht, wer ihn bekennt, wer ihn bezeugt, der erlebt die Ablehnung, den Hass der Menschen gegen Jesus am eigenen Leib. Aber Paulus hat gelernt, in all den Jahren seiner Nachfolge, seine persönlichen Bedürfnisse, seine Wünsche hintanzustellen und dem Herrn unterzuordnen. Er war bereit, Jesus nachzufolgen, ihm zu dienen, koste es, was es wolle. Die Liebe zu seinem Herrn und zu den verlorenen Menschen vor ihm, die treibt ihn dazu, sich selbst in Lebensgefahr zu begeben, damit er die Worte seines Herrn, Worte ewigen Lebens weitergeben kann. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde, lesen wir in Johannes 15, 13. Und das ist es, was Jesus durch den Heiligen Geist auch in uns, in seinen Jüngern bewirken will und worüber wir in der Apostelgeschichte in den letzten Monaten ja viel lesen und studieren durften. Wir lesen, wie Jesus Jünger beruft und die aus Liebe motiviert, durch den Heiligen Geist zugerüstet, Zeugen sind von Jesus bis an die Enden der Erde. Und wenn wir heute die Rede von Paulus anschauen, dann wollen wir staunen über das Wirken von Jesus in Paulus. Und was der Heilige Geist in Paulus wirkt und ihn dafür preisen. Und wir wollen auch für uns beten, dass wir immer mehr in ähnlicher Weise wie Paulus unsere Leiber darbringen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Paulus wusste, wie das jüdische Volk mit Jesus umgegangen ist. Er war selbst dabei, als sie Stephanus gesteinigt haben. Er war einer von ihnen. Er wusste um die Gefahr. Und dennoch erhebt er durch die Kraft des Heiligen Geistes gestärkt die Stimme, um Jesus vielleicht ein letztes Mal lebend zu bezeugen. Ihr Männer, Brüder und Väter, hört jetzt meine Verteidigung vor euch an. Als sie aber hörten, dass er in hebräischer Sprache zu ihnen redete, wurden sie noch ruhiger und er sprach: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Silizien, aber erzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter, und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid. Ich verfolgte diesen Weg bis auf den Tod, indem ich Männer und Frauen band und ins Gefängnis überlieferte, wie mir auch der Hohepriester und die ganze Ältestenschaft Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich sogar Briefe an die Brüder und zog nach Damaskus, um auch die, welche dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Paulus stellt sich dem jüdischen Volk vor. Es gab, wie wir aus der vorangegangenen Stelle auch lesen, offensichtlich bis zum römischen Befehlshaber Claudius Lysias Unklarheit darüber, wer der Paulus eigentlich ist. Und Paulus betont zuerst seine jüdische Herkunft, um zu unterstreichen, wie sehr er sich mit ihnen identifiziert. Er wurde in der bedeutenden Stadt Tarsus in Silizien geboren und dennoch ging er in Jerusalem in die Schule. Er wurde in Jerusalem gelehrt, war ein Pharisäer, die strikte Einhaltung der Tora, der Bücher Mose und auch der mündlichen Überlieferungen lehrten. Paulus lernte nicht bei irgendeinem Lehrer, sondern bei Gamaliel, einem der damals berühmtesten Lehrer der Pharisäer. Er stellt sich der tobenden Menge vor sich, also als jüdischer Mann, besonders gut gebildet, mehrsprachig, wie wir sehen können, vermutlich aus sehr wohlhabendem Elternhaus, wenn er in Jerusalem studieren kann. Wie wir später hören werden, hat er das römische Bürgerrecht, also wird auch eine sehr einflussreiche Familie gewesen sein oder Elternhaus, aus dem er kommt, wenn er als Jude das römische Bürgerrecht bekommt. Er war Pharisäer, Schüler des Gamaliel. Er war ein vorbildlicher Pharisäer, der Stolz des jüdischen Volkes, das vor ihm stand. Und die gewissenhafte Einhaltung des Gesetzes war ihm nicht nur anerzogen, es war seine persönliche Herzensangelegenheit, ein persönliches Herzensanliegen. Er bezeichnet sich als Eiferer für Gott, wie das aufgebrachte jüdische Volk, zu dem er jetzt spricht. Paulus hat in dem Eifer für die Einhaltung des Gesetzes Männer und Frauen verhaften lassen und selbst die Steinigung des Stephanus unterstützt. Er wurde von den Hohenpriestern ermächtigt, nach Damaskus zu reisen und dort alle Menschen, die sich zu Jesus bekannten, gefangen zu nehmen und nach Jerusalem zu bringen. Und bis an dem Punkt muss das jüdische Volk sich voll mit Paulus identifizieren können. Er gab ihnen zu verstehen, wie gut er sich in ihre aktuelle Herzenslage, in ihre Emotion, in ihren Eifer hineinversetzen kann. Das Problem, das das jüdische Volk vor ihm nicht erkannt hat, war ihr Eifer, ihre Hingabe, ihre Liebe ist Sünde. Liebe, Eifer und Hingabe sind Sünde, wenn sie aufs falsche Objekt gerichtet sind, aus der falschen Quelle entspringen oder die falschen Früchte hervorbringen. Wir lesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, 15 und 16: Habt nicht lieb die Welt, eine Aufforderung in der Schrift, nicht zu lieben, wenn wir das falsche Objekt lieben, die Qualle, die Liebe aus der falschen Quelle entspringt oder die falschen Früchte hervorbringt. Noch was in der Welt ist, wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Paulus war so ein hochmütiger Eiferer. Er liebte die Lehre der Pharisäer und war bereit, alles, was sich ihr in den Weg stellt, auszurotten. Und das Volk ist wie Paulus vor seiner Begegnung mit Jesus verblendet. Sie denken, sie eifern für Gott. Sie denken, sie lieben Gott. Dabei eifern und lieben sie ihre gottlos religiöse Selbstgerechtigkeit. Sie lieben nicht Gott, sondern ihre eigenen Werke, für die sie sich voreinander rühmen. Und solcher Eifer, solche Hingabe, solche Liebe ist nicht von Gott. Sie entstammt der falschen Quelle, dem bösen, selbstsüchtigen menschlichen Herzen. Jesus hat in seiner Begegnung mit den Pharisäern eine sehr klare Warnung ausgesprochen in Matthäus 7, 22. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen Wundertaten vollbracht? Und der Herr wird zu ihnen sagen, hinfort mit euch, ich habe euch nicht gekannt. Die Selbstgerechtigkeit der Pharisäer, wonach durch die persönliche Einhaltung des Gesetzes Gerechtigkeit vor Gott erwirkt werden kann, hat Jesus immer und immer wieder bekämpft. Er hat die Pharisäer als Schlangenbrut und ihre Lehre als Sauerteig bezeichnet. Paulus dachte, im Namen Gottes die falsche Lehre auszurotten. Er dachte, er eifert für Gott, aber er war ein Feind Gottes. Machen wir uns nichts vor. Auch wir stehen permanent in der Gefahr, uns von unseren alten, fleischlichen Begierden leiten zu lassen. Wofür eiferst du? Wonach strebst du? Was motiviert dich aufzustehen und zu tun, was du tust? Wer sagt dir, was du tun sollst? Wem lebst du? Wen betest du an? Paulus will dem wütenden jüdischen Volk vor sich die Augen öffnen. Er will nicht nur sich selbst verteidigen, sondern er will ihnen Gelegenheit zur Umkehr bringen. So wie Jesus ihn zur Umkehr geführt hat auf dem Weg nach Damaskus. Es geschah mir aber, als ich auf meiner Reise in die Nähe von Damaskus kam, dass mich am Mittag plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich aber antwortete, wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst. Meine Begleiter aber sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Paulus berichtet, wie Jesus Christus, den das jüdische Volk vor wenigen Jahren in Jerusalem kreuzigen ließ, ihm persönlich begegnet ist. Und wie diese Begegnung mit ihm alles neu macht. In der Begegnung mit Jesus bleibt nichts, wie es zuvor war. Sie befeuert entweder die Ablehnung gegen ihn und führt zu einer noch tieferen Verhärtung des Herzens, oder sie bringt dich in Ehrfurcht auf die Knie. Die Herrlichkeit Jesu blendet Paulus in der Mittagssonne von Damaskus oder auf dem Weg nach Damaskus derart, dass er vermutlich von seinem Pferd, in jedem Fall aber von seinem hohen Ross zu Boden fiel. in der Begegnung mit Jesus verblasst. Alles menschliche Eifern, die Erkenntnis, die Fähigkeiten, der Status, der Einfluss, die Herkunft, der Reichtum, die Macht. Wir erinnern uns an Sprüche 3, Vers 34. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Paulus musste zuerst in seinem religiösen Eifer und Stolz vom Allmächtigen gedemütigt werden. Paulus fiel auf den Boden. Er fiel in den Staub, aus dem Gott den Menschen einst geformt hat. Blind, gedemütigt, allein, akustisch abgetrennt von seinen Begleitern, spricht nun Jesus. Jesus spricht zu ihm, allein, persönlich, eindringlich, liebevoll, warnend, nennt er Paulus bei seinem Namen, Saul, Saul. Er stellt ihm eine Frage, warum verfolgst du mich? Und für uns vielleicht ist es ein bisschen schwierig zu verstehen, weil Jesus ist doch vor kurzer Zeit erst, oder beziehungsweise vor einigen Jahren, vor Pfingsten, in den Himmel aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes. Wie kann er da jetzt sagen, Saulus, du verfolgst mich? Wir lesen in Matthäus 25, 40 und 45, was Jesus über das Gericht über die Heidenvölker lehrt. Und da lesen wir, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Paulus verfolgt Jesus persönlich, wenn er seine Gemeinde, seine Braut auszurotten versucht. Wir lernen in dieser Begegnung Jesu mit Paulus, was es bedeutet, Haupt zu sein. Jesus ist das Haupt der Gemeinde, wie in der Ehe der Mann das Haupt der Frau ist. Epheser 5, 23. Wenn uns jemand auf die Zehe steigt, dann wird durch das Nervensystem unser Kopf, unser Haupt sofort über den Schmerz oder über den Vorgang informiert und wir fühlen den Schmerz. Für Jesus gibt es keine Trennung zwischen dem Leid seiner Nachfolger, der Gemeinde und seinem eigenen Empfinden. Wer die Gemeinde Jesu ablehnt, schlecht über sie denkt, schlecht über sie spricht oder sie gar verfolgt, wendet sich damit direkt gegen Jesus. Jesus ist das mitfühlende, mitleidende, sich selbst aufopfernd dienende Haupt der Gemeinde, für die er sein Leben hingegeben hat. Und jedes Leid, das einem seiner Nachfolger angetan wird, trifft Jesus ganz persönlich. Jede Aufopferung, jede Not, die du erlebst aufgrund der Ablehnung der Welt, um seines Namens willen, die sieht er. Und dein Lohn ist dir gewiss. Erlaubt man am heutigen Vatertag ein kurzes Wort auch an unsere Ehemänner. Wir sehen eben an dem Mitgefühl und der Identifikation Jesu als Haupt der Gemeinde auch ein Beispiel eben für uns als Männer, was es bedeutet, Haupt zu sein. In derselben Weise sind wir aufgefordert, ermutigt, unsere Frauen wahrzunehmen, mit ihnen zu fühlen, mit ihnen zu leiden, sich ihnen hinzugeben. Das Haupt leitet den Körper, ja, aber es fühlt jedes Glied am Leib und geht liebevoll auf jedes Bedürfnis aller Glieder ein. Liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und liebe Frauen, bitte habt Gnade und Demut und Geduld mit uns, wenn wir das langsam lernen. Saulus, der Erbetene, ist in der Begegnung mit Jesus zum Paulus, zum Geringsten geworden. Und auch wir dürfen uns in gegenseitiger Unterordnung üben und lernen, Geringste zu werden. Paulus sagt dem jüdischen Volk, wenn ihr mich verfolgt, verfolgt ihr Jesus. Wenn ihr mich töten wollt, wollt ihr eigentlich Jesus töten. Er verteidigt sich nicht nur, sondern er gibt auch einen Aufruf zur Umkehr und sie zu überführen von ihrer Sünde. Es geht um unsere persönliche Beziehung zu dem einzig wahren Gott, der in Jesus als Mensch unter uns gewandelt ist. Folgen wir Jesus oder verfolgen wir ihn? Hat er sich dir schon in den Weg gestellt in seiner Liebe und dir gezeigt, dass du Sünder bist, dass du in Rebellion gegen ihn bist und es daran siehst, dass du weder ihn liebst noch die Nächsten um dich? Wir können Jesus gegenüber keine neutrale Position einnehmen. Entweder wir folgen ihm oder wir verfolgen ihn. Entweder er ist mein Herr oder ich diene dem Teufel. Wir können nicht zwei Herren dienen. Entweder wir lieben ihn oder wir hassen ihn. Entweder er ist alles für dich oder gar nichts. Entweder du wandelst im Geist oder du wandelst im Fleisch. Paulus ist erschüttert, wie das Volk in der Rede von Petrus in Apostelgeschichte 2, die ihnen durchs Herz drang. Er ist am Punkt der völligen Kapitulation vor Jesus und muss sich eingestehen, dass er in seinem Herzen gegen Jesus ist, gegen den allmächtigen Schöpfer und Erhalter von Himmel und Erde. Er realisiert, dass er ein Feind Gottes ist, ein Feind Jesu und damit den ewigen Tod, die ewige Trennung von seinem Schöpfer verdient. Und an diesem Punkt der völligen Verzweiflung und Buße fragt er: Was soll ich tun, Herr? Und der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun bestimmt ist. Paulus fragt verzweifelt: Was soll ich tun, Herr? Und Jesus gibt ihm ein Wort. Jesus gibt ihm ein Wort, dem er vertrauen soll. Ein Wort Gottes, dem er glauben soll, nach dem er handeln soll. Paulus soll aufstehen und nach Damaskus gehen. Und wir erinnern uns vielleicht an Abraham, der in ähnlicher Weise, ohne zu wissen, was ihn erwartet, seine Sicherheiten, Familie, Heimat verlassen sollte und in das Land gehen sollte, das Gott ihm zeigen wird. Paulus hatte nur das Wort. Nur die Aufforderung Jesu aufzustehen und zu gehen. Und auf das Reden des Herrn antwortet Paulus mit seinem Handeln. Er glaubt, er vertraut den Worten Jesu und geht. Der Glaube, unsere Liebe zum Herrn wird an unseren Taten sichtbar. Und Paulus ist in der Begegnung mit Jesus zum Glauben an ihn gekommen. Er ist aufgrund des Glaubens gerechtfertigt vor Gott und durch den Glauben an sein stellvertretendes Sterben und Auferstehen reingewaschen von der Sünde. Paulus erkennt es und schreibt es auch später im Römerbrief. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Es ist nicht sein Verdienst, dass Jesus ihn liebevoll zurechtweist, überführt und ihm den Weg zum Leben zeigt. Aus Gnade ist Paulus errettet und gerechtfertigt worden durch die Erlösung der Sünde, die Jesus am Kreuz erwirkt hat. Und all die Glaubenstaten, die wir in der Apostelgeschichte sehen, die wir auch in den Lehrbriefen sehen, sind eine Auswirkung und Ausdruck dieses Glaubens an Jesus. Paulus ist verändert geworden in der Beziehung, in der Begegnung mit Jesus, von einem Verfolger zu einem Nachfolger und lernt mehr und mehr, Jesus zu vertrauen, ihm zu glauben, nach seinen Worten zu denken, reden und handeln. Und Paulus lehrt weiter oder berichtet weiter: Da ich aber wegen des Glanzes jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und kam nach Damaskus. Aber ein gewisser Ananias, ein gottesfürchtiger Mann nach dem Gesetz, der von allen Juden, die dort wohnen, ein gutes Zeugnis hat, der kam zu mir, trat herzu und sprach zu mir: Bruder Saul, werde wieder sehend. Und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Er aber sprach: Der Gott unserer Väter hat dich vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein, von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Nun spricht nicht mehr Jesus zu Paulus. Paulus soll jetzt Ananias hören. Jesus verwendet, und er hätte selbst sprechen können, aber er verwendet seine Jünger, um zu Paulus zu sprechen. Ananias sollte Jesus vertrauen, und es war ein ziemlicher Vertrauensschritt, zu dem Mann zu gehen, der fest entschlossen war, die gesamte Gemeinde Jesu auszurotten. Und auch Ananias handelt nach dem Wort Jesu. Er glaubt den Worten und geht. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes heilt er Paulus und teilt ihm mit, was Gott ihm über ihn gesagt hat. Der Gott ihrer Väter, also der Gott, den Paulus geglaubt hat, nachzufolgen, hat ihn vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen und den gerechten Jesus zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn er soll bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein von dem, was er gesehen und gehört hat. Paulus steht nicht in seinem eigenen Auftrag vor der tobenden Menge in Jerusalem. Gott hat ihn auserwählt. Auch wir sind auserwählt. Auch wir sind gerufen, hinzugehen zu allen Völkern und die Botschaft weiterzugeben und Zeugnis zu sein. Er hat ihn dazu berufen, ein Zeuge zu sein von dem, was er gesehen und gehört hat. Und wieder folgt auf das Reden Gottes durch den Bruder Ananias eine Aufforderung zum Handeln im Glauben. Paulus soll nicht zögern. Er ist Jesus begegnet. Er ist von einem Verfolger zum Nachfolger geworden. Und die Veränderung, die in seinem Herzen passiert ist, die soll Paulus jetzt öffentlich zum Ausdruck bringen. Er soll sich taufen lassen. Das ist der erste oder einer der ersten Schritte, die Jesus uns allen als Auftrag gibt. Das äußere Zeichen der inneren Reinigung, die durch den Glauben passiert ist. Das sichtbare Zeichen für die unsichtbare Realität, die in dir geworden ist. Und das jüdische Volk kannte dieses Zeichen der Taufe und sie verfolgten alle. Das hat damals wesentlich mehr gekostet, sich taufen zu lassen. Sie haben alle verfolgt, die sich zu Jesus bekannt haben. Und Jesus nimmt unser öffentliches Bekenntnis zu ihm sehr ernst. Wenn wir in Matthäus 10, 32 lesen: Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Wenn du dem Herrn gehörst, dann lass dich ermutigen, dich taufen zu lassen und diesen ersten Schritt des Bekenntnisses zu tun, der dann in ein Leben übergehen soll, des permanenten Bekenntnisses zu Jesus, zu ihm zu stehen. Wir werden in ein paar Minuten das Bekenntnismahl miteinander feiern und miteinander bekennen, dass wir auf sein Blut und auf seinen Leib hoffen und wissen, dass er für uns gestorben ist sein Blut vergossen hat, seinen Körper hingegeben hat, damit wir leben. Ein äußeres Zeichen für eine innere Überzeugung. Paulus berichtet weiter: Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in eine Verzückung geriet und ihn sah, der zu mir sprach: Eile und geh schnell aus Jerusalem fort, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich sprach: Herr, sie wissen selbst, dass ich die, welche an dich glaubten, ins Gefängnis werfen und in Synagogen schlagen ließ. Und dass auch ich dabei stand, als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde und seiner Hinrichtung zustimmte und die Kleidung derer verwahrte, die ihn töteten. Und er sprach zu mir: Geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden schicken. Paulus berichtet von einer Vision, die er im Tempel, im Gebet in Jerusalem hatte. Jesus entscheidet sich dafür, ihm diese wichtige, lebensweisende Botschaft persönlich in einer Vision mitzuteilen. Jesus sagt ihm, er soll Jerusalem schnell verlassen, weil er weiß, dass das Zeugnis, das Paulus jetzt gerade gibt, die Juden nicht annehmen werden. Paulus war der größte Verfolger der gesamten Christheit, der entstehenden Gemeinde. Und Jesus kannte die Herzen seines Volkes, die er in Liebe, Langmut, Sanftmut, Geduld und Treue schon über 2000 Jahre führt. Und bis heute hat er in seiner Liebe das Volk nicht verworfen, sondern wird ihnen bis zu seiner Wiederkunft Raum zur Umkehr bereiten. Aber Jesus ist in die Welt gekommen, um das Gesetz zu füllen, um zu tun, was Gott durch die Propheten angekündigt hat. Die Juden haben das gewusst. Er ist der angekündigte Messias. Und er ist nicht nur gestorben, sondern siegreich auferstanden. Und bereits Abraham hat Gott wissen lassen, dass durch seine Nachkommenschaft alle Nationen gesegnet werden sollen. Die Hinwendung zu den Nationen war nicht ein Plan B, weil das mit Israel nicht so gelaufen ist, wie es hätte sein sollen, sondern von Ewigkeit her war es Gottes Plan, unter Christus alles zusammenzufassen, wie wir in Epheser 1, 9 und 10 lesen. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl das, was im Himmel, als auch was auf Erden ist. Und das war für die fanatische, religiöse, stolze, selbstherrliche, tobende Menge zu viel. Paulus war der Inbegriff des Anstoßes für das jüdische Volk und die Worte Jesu an Paulus bringen das Fass nun zum Überlaufen. Sie hörten ihm aber bis zu diesem Wort. Dann erhoben sie ihre Stimme und sprachen: Hinweg mit einem solchen von der Erde, denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt. Das jüdische Volk antwortet auf die einladende Verteidigung des Paulus mit Ablehnung. Sie hassen den, der Paulus gesandt hat, Jesus. Wie sie Jesus hassen, so hassen sie auch Paulus, der ihn durch die Kraft des Geistes mutig bezeugt. Aber Jesu Reise mit Paulus ist an dem Punkt der Ablehnung noch nicht zu Ende. Paulus soll noch viele Gelegenheiten bekommen, Jesus mutig zu bezeugen. Er spricht noch einmal vor dem jüdischen Hohen Rat, vor Statthaltern, vor Königen und auch beim Kaiser in Rom darf er Jesus mutig verkündigen. Auch ein geplanter Mordanschlag, von dem wir im Kapitel 22 und 23 lesen, kann durch die Kraft Gottes aufgehalten werden, der mit Paulus eben noch andere Pläne hat. Tröstend wendet sich Jesus Paulus noch einmal persönlich zu und sagt ihm in einer Vorausschau, dass er sich nicht fürchten soll vor dem tobenden jüdischen Volk, weil er wird auch noch in Rom Zeugnis für ihn ablegen. Ich denke, wir dürften durch diese Stelle heute ermutigt werden. Einerseits in unserer Nachfolge und unserer Hingabe an Jesus und unsere Geschwister und die Menschen, die verloren sind. Wir dürfen uns in Erinnerung rufen, dass es nicht unsere Werke sind, sondern der Glaube an Jesus, stellvertretendes Opfer, das uns gerecht macht vor Gott, und wir können nichts dazu beitragen. Wir dürfen in unserer Beziehung zu unserem Herrn uns verändern lassen und zu einem Geringsten werden, wie Paulus es geworden ist. Und wir wollen ermutigt werden durch Paulus, unseren Herrn ebenso mutig zu bezeugen. Wir dürfen wissen, dass wie Jesus Paulus zum Ziel gebracht hat, er auch uns zu seinem Ziel bringen wird. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und er ist bei dir bis an das Ende der Welt. Amen.